Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Und wie schön das erst ist, wenn man dann ein To-Do nach dem anderen abarbeiten kann. Ja, immer so ein schönes Häkchen oder ich weiß nicht, wie ihr es macht, streicht ihr durch oder ja, ich durchgestrichen habe, noch lesen kann, was ich da To-Do-Liste fertig abgearbeitet habe. Ja, großartig. Mensch, das ist toll. Hast du gut gemacht. Dass sie häufig schneller wachsen, als dass man sie abarbeiten kann. Ja, und dann das hat man dann direkt ein dickes Buch, da passt dann genug rein. Dann ist es nicht mehr so entlastend, sondern eher belastend, wenn man sieht, die To-Do-Liste wird nicht kürzer, sondern immer länger. Und es bereitet einem dann Stress, weil man merkt, man wird damit nicht fertig. Eine besondere To-Do-Liste ist die Löffelliste. Ich weiß nicht, wer schon mal für sich eine Löffelliste angelegt hat. Also eine Liste mit Dingen, die man erledigt haben möchte oder erlebt haben möchte, bevor man den Löffel abgibt. Ja. Nennt sich Löffelliste. Einmal, weiß nicht, auf den Mount Everest klettern oder ein bisschen bescheidener, einmal im Heißluftballon über den Oberbergischen Kreis fahren oder sowas, ja, die Löffelliste. Und ich habe mich in der Vorbereitung zur Predigt gefragt, wie hießen eigentlich To-Do-Listen früher? Also ich kenne es eigentlich nur immer als To-Do-Liste, als noch nicht so Denglisch gab. Wie wurde das früher genannt? Oder gab es die gar nicht früher? Doch, wie hat man die genannt? Merkliste, ja. Okay, nicht zu verwechseln mit dem Einkaufszettel, den würde ich jetzt nicht als To-Do-Liste bezeichnen. Wir steigen aber doch erstmal ein in den Text für heute und dann werden wir sehen, was das mit To-Do-Listen zu tun hat. Ich komme darauf zurück. Wir lesen in Lukas 10, Vers 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ja, Spontanbesuch, wie reagierst du? Fällt dir zunächst ein, was du alles noch nicht geschafft hast von deiner To-Do-Liste für heute? Und würdest am liebsten die Tür wieder zumachen und sagen, ja, gerade ganz ungünstig, dass du vorbeikommst. Fällt dir vielleicht ein, ja, kein Kaffee gekocht, ich habe auch keinen Kuchen gebacken und hier sieht's aus wie Sau, ja, man kann nicht vom Boden essen, also ganz schlecht, ja. Oder freust dich, setzt dich mit dem spontanen Besuch hin, bietest ihm ein Glas Wasser an, denn Kaffee ist ja keiner gekocht und hältst einfach mit dem Schwätzchen und freust dich, dass er spontan vorbeigekommen ist. Ich weiß nicht, welcher Typ du bist, eher der Martha-Typ oder eher der Maria-Typ. Vielleicht auch eine gute Mischung. Falls es dir schwerfällt, dich da jetzt einzusortieren, einige Merkmale, Erkennungsmerkmale. Ich übertreibe da jetzt bewusst, damit der Unterschied deutlicher wird. Der Maria-Typ liebt die Ruhe und die Einkehr, hört gern zu, hört gern Predigten, besucht Seminare, braucht die Gemeinschaft mit anderen, ist nicht gern allein und genießt deswegen auch hier die Gottesdienste, das Zusammenkommen. Der Martha-Typ liebt es, Dinge zu tun, To-Do-Listen abzuarbeiten. Er sieht ständig, wo was zu tun ist, ihm fällt ständig noch was Neues ein. Also mir geht's so, wenn ich abends dann mit meiner Frau auf dem Sofa sitze, dann fällt mir schnell noch mal was ein, springe ich auf, muss das notieren und dann setze ich mich wieder hin und dann fällt mir noch was ein, das kann ich direkt erledigen. Dann setze ich mich wieder hin und dann sehe ich aber, auf dem Wohnzimmertisch ist so viel Staub, ras in die Küche holen, Wischlappen und wisch das erstmal weg. Das ist der Martha-Typ. Maria geht es mehr um die Beziehung. Martha geht es mehr um die Sache. Maria entscheidet sich tendenziell eher für die Person, die jetzt Zeit und Aufmerksamkeit braucht. Martha eher für die Sache, die jetzt zu tun ist. Maria sieht das Gegenüber, Martha sieht das Problem und häufig auch die Lösung. Maria geht es ums Sein, Martha geht es ums Machen. Jetzt solltest du nicht den Fehler machen und denken, ich tue gar nichts, also muss ich Maria sein. So einfach ist es nicht, denn Maria tut ja was in dieser Begebenheit und zwar genau das Richtige. Sie sucht die Gemeinschaft mit Jesus und seinen Jüngern. Maria nimmt die Situation, wie sie kommt. Sie setzt sich zu Jesus. Sie wendet sich ihm zu und nimmt sich Zeit für ihn. Wir lesen, Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen macht sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Also Martha, ist in der Küche, man hört sie mit den Töpfen klappern, mit der Zeit immer lauter. Irgendwann kommt sie dann aus der Küche ins Wohnzimmer, wischt um die Gäste herum, fasst Jesus noch über die Füße und man sieht schon eine kleine Rauchwolke über ihrem Kopf und spätestens an dieser Stelle ist jedem Leser klar, wo die Reise hingeht. Ja. Maria ist die Gute, die Sensible, die Warmherzige, die es geschnallt hat und Martha, das ist die Schlechte, die hat ein Brett vorm Kopf, die rafft nicht, wer da jetzt gerade zu Besuch ist. Aber das wird der Angelegenheit nicht gerecht und das wird vor allem auch Martha nicht gerecht. Sie möchte die gute Gastgeberin sein. Und Gastfreundschaft war in der damaligen Kultur oder ist heute noch in der Kultur ein ganz hoher Wert. Das heißt, sie drückt ihre Liebe zu Jesus darin aus. Martha ist nicht die kühle, sachorientierte Macherin, die nichts begreift. Nein, sie liebt Jesus und sie tut alles für ihn. Sie dient ihm hingebungsvoll. Sie ist es ja auch, die ihn eingeladen hat. Aber es fängt an, Martha zu nerven. Dass Maria sich wahrscheinlich mal wieder im Wohnzimmer sich bequem gemacht hat. Sie ist offensichtlich angefressen. Sie hat mit Sicherheit so eine Situation nicht das erste Mal erlebt, sondern schon häufig. Und wenn ihr verheiratet seid als Maria- und Martha-Typen, dann wisst ihr, man geht sich dann auch schon mal auf die Nerven. Ja? Und das ist hier der Fall. Martha reißt schließlich der Geduldsfaden. Ja, jetzt ist es aus. Sie verliert die Beherrschung und platzt in das Gespräch, in die Unterhaltung hinein. Und sie wendet sich interessanterweise jetzt nicht an Maria, ganz unauffällig, und sagt, komm mal her, ich muss mal mit dir, komm mal raus, wir müssen mal gerade was klären, sondern baut sich vor Jesus auf, Hände in die Hüften und gibt ihm volle Breitseite. Beziehungsweise eher frontal. Herr, findest du es nicht? Findest du es richtig? Findest du nicht? Sollte nicht. Ja, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? In dem Moment wird es mucksmäuschenstill. Alle Nebengespräche brechen ab. Hat sie das jetzt wirklich gesagt? Denn zu wem sagt sie das? Das sagt sie zum Herrscher der Welt, der bis zur Selbstaufgabe den Menschen gedient hat, der Himmel und Erde gemacht hat, der Stürme stillen kann, der Tausende von Menschen mit ein paar Broten und Fischen satt machen kann, der aus Wasser Wein gemacht hat, der Blinde sehend und Lahme gehend machen kann. Martha tappt in die Falle. Sie wird selbstgerecht und macht Jesus Vorwürfe. Keiner kümmert sich, nur ich kümmere mich. Selbst du, Jesus, kümmerst dich nicht. Wenn ich's nicht mache, macht's keiner. An mir hängt alles. Herr, wie kannst du nur? Und alle gucken jetzt zu Jesus. Aber zur Überraschung aller reagiert Jesus gar nicht konfrontativ. So nach dem Motto, wie kannst du nur? Oder Weib, geh weg. Oder Satan, geh hinter mich. Ja, wir kennen diese Sätze von Jesus auch. Nein, er reagiert einladend und beruhigend. Martha, Martha, komm raus aus deinem Hamsterrad, aus dem Getriebe deiner vielen To-Dos. Tritt doch mal einen Moment neben dich. Und er stellt mit Freundlichkeit fest, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Das heißt, er sieht, was sie alles tut. Dass sie überfordert ist, dass sie angespannt und beunruhigt ist, überlastet und erschöpft. Und er lädt sie ein, den Kochlöffel, den sie immer noch schwingt, wegzulegen. Den Laptop zuzuklappen, das Smartphone auszuschalten. Und erst einmal bei ihm zur Ruhe zu kommen. Aber notwendig, sagt er, notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Martha, du hast 1000 Sachen noch zu tun, du wirst sie nie alle schaffen. Warum fängst du nicht mit dem Wichtigsten an? Verbringe Zeit mit mir. Den wichtigsten Punkt hast du auf deiner To-Do-Liste vergessen. Zeit mit mir. Marthas Verhalten ist nicht falsch. Zu arbeiten und sich zu kümmern um vielerlei ist nicht falsch. Aber es ist nicht das Wichtigste. Es wendet die Not nicht. Es ist nicht notwendig. Nur eines wendet wirklich die Not. Die Gemeinschaft mit Jesus. Das Hören auf Jesus. Das Reden mit Jesus. Jesus geht es hier also offenbar nicht darum, das perfekte Gastmahl zu bekommen, dass alles geputzt und vorbereitet ist. Natürlich ist das alles wichtig und seinen Jüngern knurrt ja wahrscheinlich schon der Magen. Aber es ist nicht das Wichtigste. Er möchte Gemeinschaft mit Maria, mit Martha, mit dir. Er möchte, dass du in Gemeinschaft mit ihm bist und mit anderen in Gemeinschaft bist. Und wenn nur eins geht, dann lieber Gemeinschaft und ein knurrender Magen. Jesus macht in dieser Geschichte mit wenigen Worten deutlich, wie wir die Prioritäten in unserem Alltag setzen sollten. Gemeinschaft mit Jesus ist Top 1 auf unserer To-Do-Liste. Erst zu Jesus, dann zu allem anderen. Erst Maria, dann Martha. Marias Herz und Marthas Hände. Wenn wir erst Gemeinschaft mit Jesus haben, dann arbeiten wir danach anders. Dann verändert sich möglicherweise auch die Reihenfolge in den Prioritäten auf unserer To-Do-Liste. Dann sehen wir die Welt mit anderen Augen. Jesus wünscht sich, dass wir der Beziehung zu ihm Raum geben, Zeitraum. Dass wir bei ihm zur Ruhe kommen, ablassen von allen Aufgaben und Listen, dass wir aufmerksam, achtsam werden für ihn, uns öffnen für sein Reden. Dass wir zu ihm kommen und damit auch zu uns selbst finden. Zu uns selbst finden? Hat er das jetzt wirklich gesagt? Das klingt so esoterisch, so buddhistisch. Ja, wenn du bloß zu dir selbst kommst und zu dir selbst findest, dann wird's gottlos. Dann wird's esoterisch. Zu dir selbst kommen heißt aber doch eigentlich zu Gott kommen. Auf Gott kommen. Zu dir selbst kommen heißt nämlich, die Wahrheit über dich zu erkennen. Zu dir selbst kommen heißt wegkommen von den Lügen der Marterwelt. Etwa, du bist nur was wert, wenn du was leistest. Du bist, was du leistest. Du bist, was die anderen über dich sagen. Du musst immer perfekt sein. Du musst immer stark sein. Nur dann bist du liebenswert. Die Welt geht unter, wenn du jetzt nicht sofort deine Aufgaben machst. Von dir hängt alles ab. Zu dir selbst kommen, dich selbst finden, heißt, sich zu öffnen für die Wahrheit Gottes über dich und dich neu darauf zu besinnen. Du bist, was Gott über dich sagt. Du bist ein begnadigter Sünder. Du bist Gottes geliebtes Kind. Gott liebt dich trotz deiner Fehler und Unvollkommenheiten. Du darfst Fehler machen, denn nur Gott ist vollkommen. Du darfst schwach sein, denn Gottes Stärke ist in den Schwachen mächtig. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn du eine Auszeit bei Jesus nimmst, denn Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Es geht darum, diese Wahrheiten zur Grundlage deines Handelns zu machen. Wenn wir zu Jesus kommen, kommen wir zur Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Maria-Momente bedeuten also, zur Ruhe, zur Wahrheit, zu Gott zu kommen. Boah, klingt gut, oder? Wo ist der Haken? Der Haken ist, wir leben in einer Marterwelt, in der die Lügen als Wahrheit gelebt werden. Wir leben in einer Marterwelt, die permanent unsere Aufmerksamkeit fordert und ablenkt von Jesus. Da ist so viel, was in unserer durchmedialisierten Welt unsere Aufmerksamkeit fordert. Wir sind immer erreichbar, immer online. Wir nehmen uns Arbeit mit in den Urlaub und das Handy mit ins Bett. Und da wundern wir uns, dass wir besorgt, gestresst und ausgebrannt sind. Schon Kinder haben 1000 Verpflichtungen, schon Jugendliche lernen sich von der Marterwelt aufsaugen zu lassen. WhatsApp, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Facebook sind alles große Aufmerksamkeitsschlucker. Und wir nehmen sie überall hin mit, reagieren mittlerweile schon reflexhaft auf dieses magische und heiß ersehnte Ping oder Vibration. Ja. Und selbst wenn wir dann endlich mal zu einer Pause gezwungen sind, im Wartezimmer beim Arzt, beim Warten auf den Bus oder wenn wir krank im Bett liegen, selbst dann kommen wir nicht zur Ruhe. Wir nutzen diese Pausen, machen schnell nochmal, checken schnell nochmal Nachrichten, schreiben Nachrichten, surfen mal gerade im Internet, hören Musik, einen Podcast oder zocken schnell noch eine Runde. Wir haben geradezu Angst, etwas zu verpassen. Mittlerweile gibt es einen Wikipedia-Eintrag dazu, FOMO, unter dem Stichwort FOMO, Fear of Missing Out. Dort heißt es, das Phänomen beschreibt die zwanghafte Sorge, eine soziale Interaktion, eine ungewöhnliche Erfahrung oder ein anderes befriedigendes Ereignis zu verpassen und nicht mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Dieses Gefühl geht besonders mit modernen Technologien wie Mobiltelefonen und sozialen Netzwerken einher, beziehungsweise wird von diesen verstärkt. Fear of missing out. Angst, etwas zu verpassen. Wir haben aber offenbar keine Angst, von Jesus eine Message zu verpassen. Ein Ping, das von oben kommt. Wir nutzen jede freie Minute, um mit einem Freund, der Familie, Bekannten wieder Kontakt aufzunehmen, den Faden nicht abreißen zu lassen, den Strom der WhatsApp-Nachrichten weiterfließen zu lassen und sei es nur ein Smiley oder ein lachender Hundehaufen. Aber wir verpassen es völlig, mit Jesus wieder Kontakt aufzunehmen, mit ihm den Faden nicht abreißen zu lassen, seinen Segenstrom weiterfließen zu lassen. Wir leben in einer Martha-Welt, in der wir um Maria-Momente kämpfen müssen. Unsere Arbeitstage sind effektiv, unsere Ruhezeiten nicht reflektiv. Wir kümmern uns darum, unsere Arbeitstage effizient durchzustrukturieren und zu planen, tun das aber nicht mit unseren Ruhezeiten. Wir planen sie noch nicht mal ein. Sie sind das, was übrig bleibt oder eben meistens auch nicht übrig bleibt. Jesus lädt uns ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir sollten sicher gehen, dass Jesus an erster Stelle der To-Do-Liste steht. Sonst kommen wir nie zu ihm. Gerade in Martha-Zeiten, in persönlichen Martha-Zeiten, wo wir viel zu tun haben, ist das wichtig. Martin Luther hat das erkannt, als er sagte: Ich habe heute viel zu tun, deshalb muss ich heute viel beten. Oder sinngemäß, wie Bill Hybels sein Buch über das Gebet nennt: Too busy not to pray. Zu beschäftigt, um nicht zu beten. Und das Tolle ist, anders als Maria, können wir immer zu Jesus kommen. Wir müssen nicht auf einen Spontanbesuch warten. Wie geht das praktisch? Naja, nimm dein Smartphone und wirf's weg. Nein, ganz im Ernst, nimm dein Smartphone, öffne die Kalender-App und plane deine Maria-Zeiten ein. Trage sie als Termine in den Kalender ein. Als Ehepartner, gerade wenn man kleine Kinder hat, viel zu tun hat, besprecht euch miteinander. Wann kann wer Maria-Zeiten haben? Wann könnt ihr gemeinsam Maria-Zeiten haben? Blockt euch solche Zeiten frei. Ermutigt euch gegenseitig zu solchen Zeiten. Nur gebt Acht, dass nicht Martha wieder diese Zeiten plant, denn dann wird es wieder nur To-Do-Liste, eine Pflicht, die man abarbeiten muss, und dann wird es wieder gesetzlich. Und wem es schwerfällt, in solch einer Maria-Zeit seine Gedanken zu sortieren, sich auf Jesus auszurichten, aufmerksam zu werden für ihn und sein Reden, dem empfehle ich, Tagebuch zu schreiben oder ein besonderes Format zu nutzen, wie das von Ansgar Hörsting: Leben heißt unterwegs sein, ein Begleiter für die Reise. Ja, eine Mischung aus Tagebuch und Impulsen. Oder Bibeltagebuch 365. Oder für junge Mütter das Buch Gottesmomente im Mamaglück. Atempausen für das turbulente erste Babyjahr. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wem das alles jetzt zu Oldstyle und zu 80er ist, ja, dem mache ich Mut. Trau dich, mal offline zu gehen. Ja, im Analogen liegt schon auch, das Analoge hat Vorteile. Wissenschaftlich nachgewiesen kann man, wenn man Stift und Papier in die Hand nimmt, seine Gedanken besser sortieren. Und der Flugmodus ist ja eigentlich auch nur eine Selbstverarschung. Ich möchte zum Schluss aus einem Brief zitieren, des Zisterziensermönchs Bernhard von Clairvaux an Papst Eugen III., einem mit Sicherheit viel beschäftigten Mann. Diesen Brief hat Bernhard von Clairvaux Mitte des 12. Jahrhunderts, also circa 850 Jahre vor uns geschrieben. Und ich habe den Eindruck, er ist aktueller denn je. Wo soll ich anfangen? Am besten bei deinen zahlreichen Beschäftigungen, denn ihretwegen habe ich am meisten Mitleid mit dir. Ich fürchte, dass du eingekeilt in deine zahlreichen Beschäftigungen keinen Ausweg mehr siehst und deshalb deine Stirn verhärtest, dass du dich nach und nach des Gespürs für einen durchaus richtigen und heilsamen Schmerz entledigst. Es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen und dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst. Du fragst, an welchem Punkt? An den Punkt, wo das Herz hart wird. Einem harten Herzen ist die Gottesfurcht und das Gespür für die Menschen abhanden gekommen. Schau, dahin ziehen dich diese verfluchten Beschäftigungen, wenn du so wie bisher weitermachst und dich ihnen völlig auslieferst, ohne dir etwas für dich vorzubehalten. Du vergeudest Zeit und du verausgabst dich selbst in ihnen in sinnloser Mühe, die nur den Geist versehrt, das Herz aushöhlt und die Gnade verpuffen lässt. Wenn du dein ganzes Leben und Erleben völlig ins Tätigsein verlegst und keinen Raum mehr für die Besinnung vorsiehst, soll ich dich da loben? Darin lobe ich dich nicht. Und bestimmt ist es der Tätigkeit selbst nicht förderlich, wenn ihr nicht die Besinnung vorausgeht. Wenn du ganz und gar für alle da sein willst, nach dem Beispiel dessen, der allen alles geworden ist, lobe ich deine Menschlichkeit, aber nur, wenn sie voll und echt ist. Wie kannst du aber voll und echt Mensch sein, wenn du dich selbst verloren hast? Wenn also alle Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, der ein Recht auf sich selbst hat. Warum solltest einzig du selbst nichts von dir haben? Wie lange noch schenkst du allen anderen deine Aufmerksamkeit, nur nicht dir selbst? Alle schöpfen aus deinem Herzen wie aus einem öffentlichen Brunnen und du selbst stehst durstig abseits? Lass ruhig deine Wasser über die Plätze fließen, Menschen und Rinder und alles Vieh mögen von ihnen trinken und meinetwegen kannst du sogar die Kamele des Knechtes Abraham trinken. Aber mit ihnen allen trinke auch du vom Wasser deines Brunnens. Bis dahin. Jesus lädt dich ein, bei ihm zu sein. Er will nicht, dass du noch mehr für ihn machst, sondern dass du bei ihm bist. Du fehlst ihm. Er möchte dich in seiner Gegenwart haben und möchte dir Worte der Wahrheit sagen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.